Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und einen schönen guten Abend. Heute geht es bei uns um ein ganz besonderes Thema. Der Bestsellerautor Dr. Heribert Schwan ist bei uns im Studio und spricht über seine aktuelle Biografie. Die Frau an seiner Seite, Leben und Leiden der Hannelore Kohl. Durch die Sendung begleitet sie Claudia Merkle. Das neue Buch des Bestsellerautors Dr. Heribert Schwan ist eine ergreifende Biografie über Hannelore Kohl. Über Jahre hat der Autor regelmäßig Gespräche mit Hannelore Kohl geführt und begleitete sie bis zwei Tage vor ihrem Freitod, unter anderem bei langen nächtlichen Waldspaziergängen. Tagsüber konnte sie das Haus wegen ihrer Lichtallergie nicht mehr verlassen. Er ist heute Abend bei uns im Studio und spricht mit Otto Ganser über sein aktuelles Werk, Die Frau an seiner Seite, Leben und Leiden der Hannelore Kohl.
Ja, herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Dr. Schwan.
Guten Abend, Herr Ganser.
Ich freue mich, Sie hier wiederzutreffen. Wir sind alte Kollegen vom Deutschlandfunk und wir haben dann später ja auch viele Fernsehsendungen gemacht und haben sich einen Namen gemacht, natürlich als Publizist mit den diversen Themen, haben sich vor allen Dingen aber auch mit der Bonner Republik sehr stark befasst, mit vielen Bonner Politikern. Und ich denke auch dieses Werk, wo Sie über die Bonner Republik, über die Zeit vom oder Entstehung der Bundesrepublik bis zum Mauerfall und so weiter, haben Sie ja begleitet. Aber das soll jetzt heute nicht unser Thema sein, sondern Ihr aktuelles Buch. Und das ist ja nun echt ein Bestseller. Und dann ist meine allererste Frage, wie kommt man überhaupt in eine Beziehung zu der Familie Kohl? Man muss ja erstmal Kontakte haben. Das steht zwar in Ihrem Buch drin, aber vielleicht erzählen Sie das unseren Hörerinnen und Hörern einmal, wie das zustande kam.
Ja, ich war ja damals, wie Sie mit Recht gesagt haben, Redakteur und Moderator beim Deutschlandfunk und habe nebenbei Filme gedreht und Bücher geschrieben. Mit Co-Autoren oder auch alleine. Ich habe damals ein Buch über Helmut Kohl vorbereitet, recherchiert. Bei diesen Recherchen habe ich Hannelore Kohl auch kennengelernt. Das Buch ist dann erschienen mit meinem Co-Autor zusammen. Wir haben damals ein Konzept, ein besonderes Konzept, Buchkonzept gehabt, das sehr angelegt war an einen Dokumentarfilm, also mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und so weiter. Und da habe ich lange Gespräche auch mit der Hannelore Kohl geführt. Neben diesem Buch habe ich dann anschließend einen Film, ein Porträt fürs Erste über Helmut Kohl gedreht und da kamen wir uns wieder näher. Ich habe auch mit Kamera und Mikrofon Hannelore Kohl befragt, habe sie begleitet im Urlaub und so weiter. Und dann habe ich mich darum bemüht, einen Film über Hannelore Kohl zu drehen. Das war ganz kompliziert, denn Sie wissen, Hannelore Kohl hat Journalisten eigentlich abgelehnt. Das waren ihre Feinde. Hannelore Kohl hat die Kameraleute nicht gemocht, keinen Fotografen. Das war ganz kompliziert, das Verhältnis. Sie hat in diesen Berufsgruppen eigentlich immer negative Menschen gesehen. Und auch mir ist sie zunächst mit großem Vorbehalt begegnet. Ich habe dann versucht, Vertrauen herzustellen. Sie hat das Buch über ihren Mann gelesen und fand, dass diese Klischees nicht weitergetragen worden sind, dass wir uns echt Mühe gemacht haben. Wir haben über 30 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt über den Kerl, über ihren Mann, über Helmut Kohl. Und sie sah dann den Film und sah, dass da auch nicht die ideologische Entscheidung so im Vordergrund steht, diese ideologischen Bremsen, die man zum Teil hat. Hier Sozialdemokrat, dort Grüner, hier Christdemokrat. Nein, wir haben versucht, mit intellektueller Redlichkeit dieses Buch zu schreiben. Ich habe versucht, den Film zu drehen über ihn und dann auch über sie. Und wir haben uns immer wieder getroffen, das war Mitte der 80er Jahre, hier und da habe ich ihr einen leichten Tipp gegeben. Sie hat damals diese Hannelore Kohl Stiftung gegründet, ZNS, und ich habe mir mal gesagt, wenn sie so einen Werbefilm macht für die Verletzten des zentralen Nervensystems, dann solle sie es genauso machen wie die Profis, nämlich sich einen Teleprompter besorgen und ablesen und nicht frei reden und nicht x-mal anfangen und so weiter. Mhm. Das war so ein ganz heißer Tipp für sie, da hat sie mich in ihr Herz geschlossen.
Das ist ja interessant. Ja, diese Stiftung hat ja ihren Sitz in Bonn und besteht ja heute noch unter dem Namen Hannelore Kohl Stiftung.
Ja.
Da fing das praktisch an, dass eine Beziehung zu Ihnen von Hannelore Kohl da war und das hat über Jahre angehalten?
Ja, sie hat mich dann immer so ein bisschen, glaube ich, beobachtet. Ich habe dann Filme gedreht, Bücher geschrieben. Ich habe dann sie auch mal im Deutschlandfunk interviewen können. Die Frau an seiner Seite war damals die Reihe, so wie das Buch heute heißt. Ich habe mit ihr Telefonate geführt und immer mal wieder rief sie mich dann auch an, hatte einen Film von mir gesehen, über Erich Mielke beispielsweise, den DDR-Stasi-Chef. Und sie fand das, was ich mache, irgendwo sympathisch, also jedenfalls hatte ich ihr Vertrauen. Und dann kam lange Zeit nichts. Ich habe dann im Jahr 1998 versucht, den Helmut Kohl für mehrere Gespräche zu gewinnen. Wir wollten unsere Helmut Kohl Biografie aktualisieren. Die Kanzlerschaft war zu Ende, Helmut Kohl war abgewählt, Schröder war neuer Kanzler und er hatte Zeit und da habe ich mich mit ihm getroffen und da hat er gesagt, Sie meinen ja immer, ich sollte Memoiren schreiben. Wenn Sie mir helfen, hätte ich dazu Lust. Sag ich, ich kann das nicht, bin beim WDR, ich leite eine Abteilung, ich drehe Filme, ich schreibe Bücher, ich habe dazu keine Zeit. Dann hat er ein Team gegründet, ein Team gebildet von Wissenschaftlern und Journalisten, Historikern. Und da war ich so ein bisschen der Kopf des ganzen Unternehmens. Und da haben wir lange Gespräche mit ihm geführt. Und wieder führte mich mein Weg nach Oggersheim. Und wieder traf ich auf Hannelore Kohl. Das war im Jahr 1999, 2000, 2001. Und im Herbst 1999 brach plötzlich die Spendenaffäre, die CDU-Spendenaffäre über die CDU, über Kohl, über dieses Land. Und wir waren gerade dabei, das Leben abzurufen in langen, ausgiebigen Gesprächen. Und da kam die Spendenaffäre und da gab es die Idee, ein Tagebuch zu schreiben. Ein Tagebuch als Verteidigungsschrift gegen diese Spendenaffäre oder gegen als Verteidigung in der Spendenaffäre. Und das haben wir dann gemacht und die Memoiren wurden zunächst mal zurückgedrängt. Und da habe ich Hannelore sehr intensiv kennengelernt. Sie hat dann mitgewirkt. Sie hat vor allen Dingen, als das Manuskript hergestellt war im Jahr 2000, hat sie gewaltig in die Seiten gegriffen. Sie hat vieles verändern wollen. Wir haben stundenlang diskutiert und damals war es ja schon so in der Dunkelheit abgedunkelt. Die Räume waren alle ziemlich dunkel und vor allen Dingen, es war eisig kalt. Und wir haben tagelang dort gesessen, in meiner Freizeit, an den Wochenenden. Und Hannelore Kohl hat ihre Meinung da hineingebracht bei der Abfassung des Manuskriptes dieses Tagebuchs. Und aus diesem Anlass habe ich sie noch näher kennengelernt. Ich bin mit ihr nachts wandern gegangen. Ich habe mit ihr gegessen, bin mit ihr essen gegangen. Der Helmut Kohl war wegen der Verteidigung der Spendenaffäre oft in Berlin. Ich war allein unten im großen Kellerraum, Tageslicht. Aber wenn sie kam, wurde wieder alles verdunkelt. Sie klopfte dann an und dann hat man alles runtergezogen. Und in dieser Zeit hat sie mir sehr viele Sachen anvertraut. Anvertraut, von denen ich zunächst gar nicht so recht Bescheid wusste. Sie hat auch oftmals in kurzen Sätzen gesprochen. Man musste nachfragen. Ich bin stundenlang neben ihr hergelaufen. Ich habe sozusagen ihr Leben abgerufen, ohne Band und ohne Mikrofon. Und sie hat mir vieles anvertraut, bevor sie im Juli 2001 sich umgebracht hat.
Das Buch, was Sie geschrieben haben, Die Frau an seiner Seite, Leben und Leiden der Hannelore Kohl, das haben Sie jetzt ja gerade frisch veröffentlicht und das ist ja ein Bestseller, haben wir eben schon gesagt. Und hatten Sie damals denn so eine Ahnung, dass daraus aus diesen Gesprächen mal ein Buch wird irgendwann?
Nein.
Oder war das nicht so?
Das war eigentlich nicht so. Ich habe viel mehr daran gedacht, vor allen Dingen auch, als ich dann vom Tod erfuhr, dass sie mir vieles anvertraut hat, vieles erzählt hat, weil sie wusste, dass ihre Position auch in die Memoiren des Kanzlers der Einheit reinkommen muss. Weil sie wusste, vieles aus ihrer Sicht muss da Niederschlag finden. Und ich fühlte mich gerade auch im Nachhinein sehr stark instrumentalisiert, funktionalisiert von ihr. Heute wirft man mir ja vor, ich hätte Verrat geübt, Vertraulichkeit gebrochen und. Warum hat sie mir das erzählt? Warum hat sie mir Dinge anvertraut? Warum hat sie so geweint? Warum war sie so geschlagen? Warum hat sie sich so einsam gefühlt und das auch formuliert? Und ich habe es hautnah mitbekommen. Doch nicht, weil sie dachte, der schreibt Buch oder dreht einen Film. Sie wusste, ich bin nicht der ärztlichen Schweigepflicht unterlegen. Sie wusste, dass ich publiziere. Sie wusste, dass ich Filme drehe. Aber sie wusste vor allen Dingen, dass ich der Kopf dieser Memoirenschreiber bin. Und da wollte sie ihre Sicht der Dinge reinbringen, ihr Elternhaus, Ihre Kindheit, Ihre Jugend, all diese Dinge, auch Ihre Schmerzen, auch Ihr Leid, auch Ihre Krankheit, Ihre Anfälligkeit, ewig irgendwas zu haben, auch Ihre Tablettenabhängigkeit und Ihre Verzweiflung in den letzten Wochen und die Einsamkeit, weil der Mann in Berlin war und die Einsamkeit, weil die Söhne nicht kamen und das Versprechen des Sohnes, doch hier zu heiraten, der es nicht gehalten hat. Er hat in der Türkei geheiratet. Das war für sie ein Stich ins Herz. Nicht, weil er dort geheiratet hat, sondern weil sie nicht dorthin konnte. Weil sie die Hetze nicht ertrug. Weil sie das Licht nicht ertrug. Und sie hatte händeringend darum gebeten, dass zumindest der katholische Teil in einer Kirche in der Pfalz irgendwann abends wiederholt wird oder nachgeholt wird. Hat er nicht gemacht. Sie ist verlassen gewesen von den Söhnen. Und die werfen mir heute vor, das sei nicht der Fall. Ich sage Ihnen, ich schwöre es Ihnen. Die haben die Mutter im Stich gelassen. Natürlich wussten sie nicht, dass im Juli, am 5. Juli 2001, Hannelore Kohl, die Mutter, sich das Leben nehmen würde. Sie wussten, dass sie kränkelt. Sie wussten, dass sie die Lichtallergie hat. Sie wussten alle, dass ihr kaum zu helfen war. Aber sie so im Stich zu lassen, und das habe ich miterlebt, das war für mich damals schon unerträglich.
Dann machen wir erstmal kurz ein bisschen Musik und sprechen gleich weiter. Ja, Hannelore Kohl, Herr Dr. Schwan, haben Sie begleitet bis zu Ihrem Tod. In diesem Buch sind ja erschütternde Dinge geschrieben und geschildert. Und wenn man das liest, das muss ja für Sie alles ganz schlimm gewesen sein. Auch nicht einfach mit Ihrem Mann als Bundeskanzler. Und ich habe auch gelesen in Ihrem Buch, da schreiben Sie an irgendeiner Stelle, dass wenn er vom Regieren aus Bonn nach Hause kam, nach Ludwigshafen, dann ist er gleich in sein Arbeitszimmer verschwunden. War das wirklich so, dass er da so distanziert manchmal war und keine Zeit für Sie hatte?
Die Familie Kohl war eine Ausnahmefamilie. Es gibt in der deutschen Geschichte keine Familie, die vergleichbar ist. 25 Jahre war Helmut Kohl Bundesvorsitzender einer großen christlichen Partei, die fast immer an der Regierung war in 60 Jahren Bundesrepublik Deutschland. Oppositionsführer in Bonn, vorher Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, dann 16 Jahre lang Kanzler. Das gibt's nicht mehr in der deutschen Geschichte. Das war eine Ausnahmefamilie. Und das war auch für die Kinder ganz schwierig. Gar keine Frage. Es hat natürlich auch wieder Vorteile. Und das war für die Frau ganz kompliziert. Eine Frau, die von zu Hause aus in einem nationalsozialistischen Elternhaus zum apolitischen Menschen erzogen worden ist. Politik ist ein schmutziges Geschäft. Hannelore Kohl, die sich auch nie mit den Kämpfen, mit den Machtkämpfen in der Politik, mit dem schmutzigen Geschäft der Intrigen und so weiter abgefunden hat, die es nicht verstanden hat, dass ihr Mann als Ministerpräsident, dann als Oppositionsführer, später als Kanzler dermaßen karikiert wurde, als Birne dargestellt, als Dummkopf, als Mensch vom Lande, als Hinterwäldner. Das hat sie unglaublich geschmerzt die ganzen Jahre. Und die Hannelore Kohl hat alles getan, das ist die Generation dieser Frauen auch, den Mann zu unterstützen, die Frau an seiner Seite, immer hinter ihm, aber immer für ihn da, als Sympathieträgerin auf den Parteitagen, international. Sie konnte fantastisch Englisch, sie konnte fantastisch Französisch. Sie konnte mit den Großen der Welt ohne Dolmetscher parlieren. Und da stand manchmal der Helmut Kohl ziemlich dumm daneben, wenn er dann sah, dass seine Frau da glänzte. Und das waren auch diese Glücksmomente für sie. Das waren Momente, wo sie sich präsentieren konnte, wo sie nicht, weil der Mann der große Macher, der große Kanzler war und so weiter, wo sie selbst zeigen konnte, was sie drauf hatte. Und vor allen Dingen in ihrer Stiftung.
Ja, es sind ja auch einige Fotos aus der Zeit in Ihrem Buch drin, wo man das auch sieht, dass das Glücksmomente gewesen sein müssen. Und aber diese dunkle Zeit, die sie erlebte, das war ja auch verbunden mit der Spendenaffäre. Das hat sie auch nicht verwunden. Und ich glaube, da hätte sie am liebsten auch gehabt, dass er die Wahrheit sagt oder die Namen nennt der Spender.
Dass Hannelore Kohl sich am 5. Juli 2001 das Leben genommen hat, liegt, was den Zeitpunkt angeht, die Aktualität, der äußere Anlass an der Spendenaffäre. Die Spendenaffäre hat sie mitten im Herz getroffen. Die Spendenaffäre ist ein ganz entscheidender Punkt, sich zu diesem Zeitpunkt das Leben zu nehmen. Es gab natürlich noch eine Reihe anderer Punkte. Aber die Spendenaffäre, da hat sie wirklich ihren Mann händeringend gebeten, die Namen zu nennen. Sie hat gesagt, sag mir den Namen, ich rufe bei denen an, dass sie sich melden, ich bitte sie inständig, dass der Schaden von dir, von der Familie, die Söhne wurden mit reingezogen. Ihre Stiftung wurde mit in die Spendenaffäre hineingezogen. Und die Hannelore Kohl, die war penibel, jeder Cent, jede Mark, jeder Pfennig wurde abgerechnet und war überprüfbar. Und sie hat nie verstanden, dass Parteien auch noch Spenden einsammelten, die sie ja für die Verletzten des zentralen Nervensystems Spenden gesammelt hat, für Menschen, die litten, und die Parteien litten doch nicht. Warum brauchten die noch Spenden? Sie hatten doch genügend Steuergelder. Hat sie nie begriffen, wie sie überhaupt viele Dinge in dieser Politik nicht begriffen hat und nicht begreifen wollte. Es lehnte sie auch ab. Die Spendenaffäre war der äußere Anlass.
Ich glaube auch, was sie ganz schlimm ins Mark getroffen hat, wahrscheinlich die anstehenden Hausdurchsuchungen, die aber, wenn ich mich richtig entsinne, aber nicht stattgefunden haben, aber die, glaube ich, angedroht waren und wo auch ihre Stiftung dann plötzlich in Verdacht geriet. Das war ja ganz schrecklich für sie.
Also das war wirklich das Allerschlimmste für sie, dass zwei Journalisten, die ich auch persönlich kenne, die auch meinem Hause angehörten, da recherchiert haben und erstellt haben, es seien Gelder gewaschen worden. Sie hat mich damals angerufen und hat gesagt, sag mal, kennst du den? Wer ist das? Wie kommt der dazu? Wieso glaubt er, dass ich in meiner Stiftung Gelder für die CDU wasche? Sie war fertig. Ich habe sie dann besucht und der Geschäftsführer des Kuratoriums wurde aus dem Urlaub geholt. Die haben die Bilanzen herbeigeholt. Innerhalb von 48 Stunden sollte sie nachweisen, dass sie keine Spenden gewaschen hat. Also sie glauben nicht, was das für eine schlimme Situation für sie war. Da habe ich auch mal Journalismus von der anderen Seite gesehen, wie Menschen geschädigt werden können durch Unterstellungen, durch Lügen, durch Unwahrheiten. Das hat sie umgebracht. Und vor allen Dingen hat sie dann alles dafür getan, dass Schaden von der CDU abgewendet wurde. Das heißt, durch die rund zwei Millionen, die gespendet waren und nicht angegeben worden waren von Helmut Kohl, von der CDU, sie hat auf dem Schoß die Leute angerufen, aufgeschrieben, hat um Spenden gebeten. Sie war das. Sie hatte die Idee, den Schaden abzuwenden. Sie hatte die Idee, 6 Millionen zu sammeln. Und sie hat es geschafft. Es war D-Mark. Der Helmut Kohl war erstaunt. Er hätte es nie hingekriegt. Er hätte es nie gemacht. Er hätte nie die Kraft gehabt, sich so unterwürfig zu zeigen und zu betteln und zu bitten. Das hat die Hannelore gemacht. Sie ist fast zusammengebrochen, weil sie auch natürlich schrecklich darunter litt, jemanden anzusprechen und dann vor allen Dingen auch Absagen zu bekommen. Absagen von Menschen, denen sie vertraut hat. Absagen von Menschen, die gefördert wurde, auch von ihrem Mann. Und sie glaubte da wirklich Hilfe zu erwarten. Und das hat sie nicht bekommen. Es war für sie schrecklich.
Hannelore Kohl war eine starke Frau und sie war trotzdem einsam und sie sagten eben, sie sprachen immer von Hannelore, also sie waren mit ihr per Du, nicht per Du.
Nein.
Nicht.
Es gab immer eine Distanz zwischen uns beiden, wir waren immer per Sie. Es war so, dass ich manchmal auch überlegt habe, wenn sie weinte, wenn wir spazieren gingen, dachte ich, ich nehme sie in den Arm, um sie zu trösten. Und ich habe das nicht getan. Ich habe gedacht, die haut mir einen runter. Die mag nicht die Nähe. Und das resultiert sehr wahrscheinlich von einem Erlebnis, das sagen zumindest zwei Psychotherapeuten, die ich um Rat gefragt habe. Das resultiert auch mit Sicherheit aus den Kriegserfahrungen, als sie mit 12 Jahren auf der Flucht mehrfach vergewaltigt worden ist von russischen Soldaten, dass sie die Distanz zu Männern grundsätzlich aufgebaut hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls dieses Trauma, dieses schreckliche Trauma der Vergewaltigung, das hat sie ja auch an den Rand des Nervenzusammenbruchs damals gebracht und vor allen Dingen, als da alles zusammenkam, dieses unbewältigte Trauma, diese Spendenaffäre, dieses Verlassensein von den Söhnen, dieses Verlassensein vom Mann, dann das Gerücht, dass da eine Liebe, eine Liebschaft, eine Liebesbeziehung besteht zwischen ihrem Mann und einer viel, viel jungen Frau, das alles hat sie keine Kraft mehr gehabt, sich zu helfen. Da kam nur noch der Tod.
Heute Abend ist mein Studiogast Dr. Herbert Schwan, Autor des Buches »Die Frau an seiner Seite – Leben und Leiden der Hannelore Kohl«. Und über das Buch haben wir eben schon einiges erfahren, was Sie recherchiert haben, was Sie erlebt haben durch Ihre enge Beziehung zu Hannelore Kohl. Und Sie sagten ja bereits, dass Sie nächtliche Spaziergänge mit ihr durch den Wald gemacht haben. Das ist wahrscheinlich ja dann die einzigste Möglichkeit gewesen, dass sie an die frische Luft kam, wenn sie sonst nicht aus dem Haus konnte wegen ihrer Lichtallergie.
Seit 1993 litt sie an der Lichtallergie. Sie hatte ein penicillinhaltiges Medikament genommen und da war sie fast am Rand des Todes. Das heißt, sie ist eingeliefert worden ins Krankenhaus, hatte schrecklichen Hautausschlag, hatte Luftnot, die Haare fehlen aus, die Fingernägel, die Sachen waren nicht in Ordnung. Also ganz schrecklich, 93 hat sie auf Leben und Tod gelegen, hat sie ja wieder berappelt. Aber von diesem Zeitpunkt an hat sie Lichtallergie gehabt. Das heißt, sie konnte keine Wärme ertragen und kein Licht. Und das wurde immer schlimmer. Und das geht einher am Schluss mit der Zunahme der Spendenaffäre. Die Krankheitssymptome wurden immer schlimmer in Verbindung mit den neuen Geschichten der Spendenaffäre. Aber seit 1993 litt sie an dieser Lichtallergie am Schluss ganz schlimm. Aber in Wahrheit hatte sie keine Lichtallergie. Subjektiv gesehen hat sie das Empfinden gehabt, dass sie die Lichtallergie hatte, dass sie kein Licht ertragen kann, keine Wärme ertragen kann. Das ist subjektiv auch richtig, das ist keine Lüge, das ist kein Fake gewesen, das ist Tatsache gewesen, für sie subjektiv. In Wahrheit, die Dermatologen, die sie behandelt haben, haben festgestellt, dass sie keine Lichtallergie hat, sondern es hat sie herausgestellt, dass sie eine schwere Depression hat. Diese Depression, das wusste sie auch, aber diese Depression wollte sie sich nicht heilen lassen sozusagen. Sie wollte sich nicht in psychotherapeutische Behandlung begeben. Sie hatte Angst davor, dass sie ihr Leben aufblättern muss. Das Elternhaus, die Vergewaltigung, das Trauma, das niemals verarbeitete Trauma aus der Kindheit. Dann die Abstürze, die gesellschaftlichen Abstürze der Familie Renner. Der Vater, der hoher Direktor war eines NS-Musterbetriebes und 1945 am Boden lag, als Hilfsarbeiter. Ein Direktor, der da unten lag. Diese Familie hat Hunger gelitten, wie Millionen andere natürlich auch. 1,9 Millionen Mädchen, Frauen und Greisinnen sind vergewaltigt worden in dieser kurzen Zeit von russischen Soldaten. Hannelore steht als Pass pro Toto für diese Generation dieser vergewaltigten Menschen. Und sie hat halt am Schluss keinen Weg gefunden, sich eine psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Sie hatte immer Angst, das kommt an die Öffentlichkeit. Das kommt raus, dass sie unglücklich ist. Unglücklich mit diesem Mann. Und Freundinnen haben immer gesagt, Hannelore, lass dich scheiden. Hör auf. Spätestens 98, 99, es ist Schluss. Aber niemals hätte sie das gemacht. Sie war, diese Generation war einmal in Treue fest.
Aber zu Ihnen hatte sie ja dann ein Wahnsinnsvertrauen. Ihnen hat sie das ja alles erzählt. Und warum nicht den Therapeuten? Die sind ja dann auch zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Das ist richtig. Sie wusste von mir zumindest, dass ich auf keinen Fall versuchen werde, das an die Presse zu geben. Sondern wenn, dann kann ich das nur in die Memoiren einarbeiten. Und das wäre im vierten Band gewesen. Den gibt's nicht mehr. Gibt's noch nicht. Den gibt's irgendwann vielleicht. Der vierte Band, das heißt, das Team wurde zerschlagen von der neuen Frau an Helmut Kohls Seite. Dass diesen Band nicht gibt, habe ich mich sozusagen berufen gefühlt, in Anführungsstrichen. Aber ich habe das als Vermächtnis empfunden, was sie mir gesagt hat, dass ich dann ein eigenes Werk schreibe. Und das ist das Ergebnis. Das ist auch was anderes. Wissen Sie, bei Psychotherapeuten, ich war ja kein Psychotherapeut, ich war auch kein Hobbypsychologe oder sonst irgendwas, sondern sie hat mir Sachen anvertraut, sehr dosiert, von denen sie annahm, dass ich sie in die Memoiren reinsetze. Ohne diese Krankheitssymptome. Was das Trauma bedeutet hat, das habe ich mir erst erarbeiten müssen. Was es bedeutet hat, verlassen zu sein. Was es für die Seele bedeutet. Was es heißt, kein Licht mehr in das Haus zu lassen. Das habe ich mir alles durch Experten erläutern lassen. Das hat sie ja gar nicht erläutert. Sie hat mir auch nur einen Teil erläutert. Vieles habe ich nachrecherchiert. Vieles habe ich durch 20 bis 25 Freundinnen erfahren. Sie hat ein Netz von Freundinnen gehabt. Und da muss ich sagen, das waren tolle Frauen, die niemand kennt. Freundinnen aus der Kindheit, Freundinnen aus der Schulzeit, aus der Gymnasialzeit. Keine politischen Freundinnen, nicht Freundinnen oder Frauen von Politikern oder irgendwas. Ein ganz interessantes Netz, was sie auch versucht hat im Buch darzustellen. Und diese Freundin, das war wirklich der Schutz ein Stück. Das war die Hilfestellung. Und sie hat ja am Schluss, die letzten Monate vor ihrem Tod, ist ja nicht nur mit mir spazieren gegangen in der Dunkelheit, auch mit Freundinnen in der Dunkelheit. Sie hat das so gedeichselt, so getrickst, dass sie am Schluss im Grunde genommen, obwohl die Söhne nicht kamen, obwohl der Mann nicht kam, sie hat es so organisiert, so geplant, generalstabsmäßig, dass sie in den letzten Nächten fast nicht mehr alleine war. Sie hat immer Freundinnen gebeten, gebettelt, dass sie kommen. Und auch für Freundinnen war es nicht so einfach, in den abgedunkelten Räumen zu leben. Es war nicht einfach, in dieser Kälte zu leben. Ich kenne Freunde, die gesagt haben, nach 3 Tagen habe ich sie mir ausgehalten. Und das ist ein Problem gewesen. Aber es waren tolle Kameradinnen, will ich mal sagen, die ihr zur Seite standen. Aber auch denen hat sie viele Sachen gar nicht anvertraut. Sie hat 2 Freundinnen unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, dass sie als Kind vergewaltigt worden ist, dass sie dieses Trauma mitschleppt. Und mir hat sie es anvertraut, zunächst mal in Rätseln. Ich habe nachgefragt. Und dann habe ich mir mit Hilfe von Psychotherapeuten erläutern lassen, was das eigentlich für ein Menschenleben, für ein Kind von 12 Jahren bedeutet, mehrfach vergewaltigt worden zu sein. Und das erklärt diese Frau überhaupt. Dieses Trauma erklärt diese Frau. Dieses Maskenhafte. Diese Perücke, die sie immer getragen hat. Immer gleichmäßig, immer grinsend, immer lachend. Und immer im Scheinwerfer stehen, immer die Angst, dass sie einen Fehltritt machen kann. Sie wird beobachtet von Kameras, von X-Kameras, Fotografen, Journalisten. Und diese Konzentration auf dieses Leben, das war für sie unglaublich anstrengend. Unglaublich anstrengend.
Ich möchte nochmal so einen Sprung machen nach Bonn. Als Helmut Kohl dort sozusagen die Macht hatte, und dann hat aber Hannelore Kohl darauf bestanden, nicht in Bonn ein Haus zu beziehen, sondern ist nach Wachtberg in den Rhein-Sieg-Kreis gezogen. Wie ich gelesen habe in ihrem Buch, hatte sie Angst vor dem Rummel in Bonn.
Nein, sie hat mit zu Bonn immer eine gewisse Distanz gehabt. Aber das liegt an ganz anderen Sachen. Das liegt nicht an den Politikern, das liegt nicht an den Menschen, das liegt nicht an der Arroganz der Journalisten, an der wichtigtuerischen Art vieler Menschen dort in Bonn, ob Politiker, Journalisten oder Wissenschaftler. Nein, es gibt eine ganz einfache Erklärung. Als Helmut Kohl 1976 Oppositionsführer in Bonn wurde, ist sie nicht mitgezogen, obwohl sie in Wachtberg dort ein Zimmer hatte. Und sie ist fast immer von Bonn abends noch zurück nach Ludwigshafen gefahren. Der Grund waren die Kinder. Der Grund waren die beiden Söhne. Die Söhne mussten abgeschottet werden, dringend und notwendig von der Journalisten-Crew hier in Bonn. Und es gab was anderes. Es gab ein Handicap bei einem Sohn. Und das durfte nicht gezeigt werden. Das musste wirklich, es war Tabu. Und das war der Hauptgrund, warum sie nicht in die Öffentlichkeit nach Bonn gegangen ist, warum sie hergezogen ist. Die Kinder standen im Mittelpunkt ihres Lebens. Die Kinder zu erziehen mit allen Konsequenzen, das war ihre Lebensleistung neben dieser sozialen Engagement mit dem Kuratorium ZNS. Die Kinder, für die Kinder hat sie alles aufgegeben. Sie hat Termine platzen lassen. Die Kinder standen im Mittelpunkt und da hat sie auch entscheidende Fehler gemacht. Sie hat die Kinder völlig unpolitisch erzogen. Weg von der Politik. Sie sollten mit Politik nichts zu tun haben. Dass der Sohn Walter mit 16 Jahren nicht wusste, was der Vater als Politiker macht, als Ministerpräsident oder was auch immer, das ist sie schuld gewesen. Sie hat die geschützt vor dieser politischen Kaste. Und deswegen war es für sie immer klar, die Kinder müssen einen anderen Weg gehen. Und da hat sie alles dran gesetzt mit Studium im Ausland später. Aber ein Grund war auch, dass ein Sohn Schwierigkeiten hatte, von Geburt an. Und das durfte nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und erst als der Sohn, dass alles wieder perfekt war, die Gesundheit wirklich hergestellt war, da hat man auch Bilder von den Kindern gesehen.
Ja, Herr Schwan, es ist ganz ergreifend, was Sie alles erzählen können und in diesem Buch schildern über Hannelore Kohl. Und da hat es natürlich jetzt auch Probleme schon kurzfristig gegeben, als das Buch herausgekommen ist. Die Söhne von Kohl, die sind mit dem Buch überhaupt gar nicht einverstanden. Und welche Gründe hat das? Ist da zu viel Intimes mit drin?
Mag sein. Aber über die Vergewaltigung der Hannelore Kohl weiß der Mann Bescheid, Helmut Kohl. Wissen die beiden Söhne, so mit 25 Jahren haben die das erfahren. und wissen zwei Freundinnen und ich. Und ich habe eben schon gesagt, um die Frau wirklich zu verstehen, um die Seele dieser Frau zu verstehen, gehört die Information dazu, sonst versteht man sie nicht. Dass die Söhne gegen das Buch sind, dass die Söhne sich aufregen, dass die Söhne Schwierigkeiten haben, liegt schlicht und einfach daran, dass die Söhne die Deutungshoheit über die Mutter verloren haben. Beide Söhne haben Bücher geschrieben, beide Söhne beschäftigen sich mit der Mutter und auf ihre Art. Die Söhne haben natürlich völlig mit Recht eine völlig andere Sicht als ein Journalist, als ein vertrauter Journalist. Ich habe das Vertrauen dieser Frau gehabt, nicht das Vertrauen der Söhne. Die Söhne möchten nicht haben, dass das ein oder andere Detail rauskommt. Aber vor allen Dingen möchten sie nicht haben, dass da jemand ist, der wirklich die Mutter interpretiert. Und was sie gar nicht vertragen können, das ist natürlich mein Vorwurf, dass die Söhne ihre Mutter im Stich gelassen haben. Monatelang. Und wenn ich ihnen erzähle, dass das einzige Enkelkind, Johannes, der Sohn von Walter Kohl und seiner Frau, monatelang die Hannelore Kohl, die Oma, nicht besucht hat, weil alles verdunkelt war. Angeblich konnte das Enkelkind mit 5 Jahren diese Dunkelheit nicht ertragen. Konnte man dieses Kind nicht der Dunkelheit aussetzen. Hannelore Kohl hat mit ihren Freundinnen Tests gemacht, mit gleichaltrigen Kindern, mit Enkelkindern mit 5 Jahren, die stundenlang gespielt haben, die überhaupt keine Probleme gehabt haben. Hannelore hat mit Hilfe der Freundin Geschenke an den Johannes geschickt, an das Enkelkind, das Einzige, was sie unendlich geliebt hat. Keine Reaktion, kein Dankeschön. Kein Nichts. Briefe geschrieben, händeringend gebeten, komm doch. Davon wollen die Söhne natürlich nichts wissen. Ich weiß es aber. Sie hat geweint. Sie hat bitterlich geweint, von den Söhnen im Stich gelassen worden zu sein. Tja. Und jetzt sagen die Söhne, ich habe es ganz vorsichtig geschrieben, aber erst nachdem sie mich angegriffen haben, gehe ich wie jetzt auch etwas in die Offensive und sage, die Söhne haben schwere Schuld auf sich genommen. Sie sind mit Schuld, dass die Mutter sich am 5. Juli 2001 umgebracht hat. Die Spendenaffäre, Verlassensein von den Söhnen, die Krankheit, die Depression, die schwere Depression, die Tablettenabhängigkeit und das Gerücht und was sie dann auch als Wahrheit empfunden hat, dass es da eine Liebe gibt ihres Mannes zu einer viel jüngeren Frau. Und die Verletzung lag vor allen Dingen bei der viel, viel jüngeren Frau.
Ja, das war eine wirklich sehr schwierige Familie in der ganzen Situation. Und da ist natürlich auch meine Frage, wenn die Söhne in Rage gehen oder sind wegen des Buches, wie sieht es denn mit Helmut Kohl aus? Hat er sich auch geäußert dazu?
Seit Helmut Kohl verheiratet ist, habe ich leider keinen Kontakt mehr zu ihm. Das hat die neue Frau an seiner Seite abgebrochen. Ich habe ein sehr intensives Verhältnis gehabt. Ich habe mich beteiligt an den Memoiren von Helmut Kohl in den ersten 3 Bänden und an dem Tagebuch, von dem ich gesprochen habe. Die neue Frau hat das Wissenschaftsteam zerschlagen, so wie die neue Frau auch die Beziehung zwischen den Söhnen und ihrem Vater zerschlagen hat. Helmut Kohl hat sich in einer Presseerklärung zu Wort gemeldet und hat geschrieben, seit drei Monaten geht es um unsere Familie, intime Geschichten und so weiter. Vor 3 Monaten war, als die Presseerklärung rauskam, mein Buch noch gar nicht da. Mein Buch war gerade eine Woche da. Also er meinte schwerpunktmäßig sehr wahrscheinlich seinen Sohn, mich natürlich auch. Aber, Herr Ganser, alles, was aus dem Hause in Ludwigshafen-Oggersheim veröffentlicht wird, was dort rauskommt, was meist über die Bild-Zeitung transportiert wird, weil der Chefredakteur der Bild-Zeitung ein treuer Anhänger dieser Familie ist, dieses neuen Paares und vor allen Dingen als Trauzeuge eine große Rolle gespielt hat. Alles, was aus diesem Hause ist, kommt, ist formuliert von der neuen Frau an seiner Seite und Helmut Kohl nickt's ab. Das heißt, alles, was dort formuliert wird, egal welche Interviews, Print-Interviews, Zeitungsinterviews, die Helmut Kohl gibt, ich behaupte, das ist aus der Feder dieser Maike Richter Kohl, eindeutig, oder Maike Kohl Richter, das ist eindeutig, das sagen auch alle Zeitzeugen, die es wissen müssen, und ich behaupte es auch, und deswegen nehme ich die Sache nicht ernst. Wenn ich die Chance hätte, unter 4 Augen, niemand hat die Chance, unter 4 Augen mit Helmut Kohl zu sprechen, niemand. Sie ist immer dabei. Wenn ich die Chance hätte, unter 4 Augen mit Helmut Kohl zu sprechen, ich glaube, wir würden uns versöhnen und wir würden uns mögen. Wir wären gegenseitig dankbar für das, was wir gemeinsam geleistet haben. 3 Bände Memoiren. Und ein Wort nur zu den Memoiren. Diese Memoiren sind quellengedrängt. Ich habe die Sondergenehmigung gehabt, Quellen zu sehen, Protokolle des Kabinetts und der vielen Begegnungen mit den Staatsmännern der Welt, die 30 bis 50 Jahre vom Archivgesetz her nicht zugänglich sind, ich habe die lesen dürfen für ihn, für mich als Historiker, eine unglaubliche Geschichte. Ich bin ihm unendlich dankbar, dass ich das machen durfte und ich ihm dabei helfen durfte.
Es gab ja auch kürzlich eine Gedenkveranstaltung zum Tod von Hannelore Kohl, weil es ja schon über 10 Jahre jetzt her ist. Und ich habe gelesen, dass Kohl an dieser Veranstaltung nicht teilgenommen hat.
Es ist ganz einfach so, keiner weiß so recht, wie es um den Helmut Kohl gesundheitlich gestellt ist. Viele Leute sagen, er ist natürlich sehr sprachbehindert, er ist krank, er ist schwer krank, er ist im Rollstuhl, aber er ist immer noch Herr seiner Sinne. Andere sagen, warum verhält er sich dann so den treuesten Freunden gegenüber, die keinen Zugang mehr zu ihm haben, den eigenen Söhnen gegenüber, die keinen Zugang mehr zu ihm haben. An diesem Tag des Gedenkens, am 5. Juli 2011, wollten die beiden Söhne den Vater besuchen. Sie wurden von der Polizei daran gehindert. Die Tür wurde nicht geöffnet und sie wurden abgewiesen von diesem Haus. Das muss man sich vorstellen.
Das ist ja unglaublich.
Das ist sie. Das ist sie. Die neue Frau an seiner Seite will die Macht, hat die Macht zu entscheiden, mit wem Helmut Kohl telefoniert, wer zu Helmut Kohl kommt und wie das Verhältnis zu den Söhnen ist. In der Beziehung tun mir die Söhne leid. In der Beziehung habe ich Mitleid mit ihnen. In der Beziehung glaube ich, da wird noch irgendwas kommen und spätestens, wenn Helmut Kohl nicht mehr unter den Lebendigen ist.
Tja, das ist ja wirklich fast schon tragisch oder sehr tragisch. Und zum Abschluss vielleicht noch die Frage, die auch in den Medien vielfach kritisiert wurde, dass Sie am Schluss in diesem Buch auch den Abschiedsbrief von Hannelore Kohl an Ihren Mann abgedruckt haben. Wie kam es dazu?
Der Abschiedsbrief ist mir von Helmut Kohl auf ein Band gesprochen worden, als wir sehr ausführlich über den Tod von Hannelore Kohl gesprochen haben. Das war eine Woche nach der Beerdigung, der Helmut Kohl in tiefer Trauer, tief geschlagen und wirklich schwer getroffen, hat er den Brief mir vorgelesen. Und ich habe den Brief deswegen veröffentlicht. Erstens, weil er bereits veröffentlicht war, hat schon in der Springerpresse gestanden, unmittelbar nach dem Tod. Ich weiß auch, wer das geschrieben hat. Ich habe das alles mitgekriegt. Also, es ist nicht die Erstveröffentlichung. Und zweitens, ich habe es veröffentlicht, weil dieser Brief nochmal zeigt, in welcher Art und Weise die Hannelore Kohl bis zum Tod die Frau an seiner Seite ist. Ihm dankt, ihm nochmal das Leben so aus ihrer Sicht darstellt und vor allen Dingen auch die Perspektive, die er haben soll. Und dass es nicht in der Verzweiflung, nicht im Krach gewesen ist, wo die beiden auseinandergegangen sind, sondern Hannelore Kohl hat sich kurz vor dem Selbstmord noch ganz versöhnlich gezeigt. So versöhnlich, dass man manchmal meint, dass man vielleicht es auch hätte anders formulieren können, aber das war typisch Hannelore. Sie hat bis zum letzten Atemzug ihn geschützt, ihn gedeckt. Und wer diesen Brief liest in meinem Buch, weiß, dass das auch ein Stück Liebeserklärung an sie ist. Bei allem, was sie wusste, was sie erleiden und ertragen musste und was sie wirklich sehr geschmerzt und sehr verletzt hat.
Also das war ein sehr beeindruckendes Gespräch. Das Buch ist beeindruckend. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Schwan, bedanken. Und ich möchte nochmal den Titel des Buches sagen: Die Frau an seiner Seite, Leben und Leiden der Hannelore Kohl von Heribert Schwan, erschienen im Heine Verlag. Ich danke Ihnen und alles Gute, Herr Dr. Schwan.
Ich danke Ihnen, Herr Ganser.